Menkenet Brain Game, ein Podcast.
Klaus Kurz, ich habe da mal eine Frage. Ich behaupte mal, ihr habt es jetzt übertrieben. Ihr Adobes dieser Welt. Und es ist gar nicht mal Adobe alleine. Seid doch im Grunde genommen wirklich Tyrannen. Ihr quält uns Anwendern mit irgendwelchen Features. Macht daraus Programme, die wir mit viel Geld bezahlen müssen, um sie anschließend weder zu verstehen noch zu nutzen. Ernsthafte Frage. Geht ihr nicht allmählich zu weit mit der Kompliziertheit eurer Programme? Klaus Kurz ist Mr. Adobe, er ist für alles verantwortlich in dem Laden.
Ich nehme die Schuld komplett auf mich, das mal vorab. Ich bin an allem schuld. Ja, die Fragen kriegen wir natürlich immer wieder gestellt. Die Sachen werden komplizierter, es kommen mehr Funktionen rein, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Man muss natürlich auch mal sagen, ich muss ja nicht alle Funktionen nutzen.
Sinn und Warum Zweck, baut ihr sie denn ein?
Sinn und Zweck ist natürlich, dass ich die nutze, die mein Leben leichter machen. Und wir, ein schönes Beispiel, wir erleben das immer wieder mit Photoshop. Also ich selber behaupte auch immer nach der letzten Photoshop-Version, jetzt kann eigentlich nicht mehr kommen. Dann kommt die neue Version, ich bin völlig baff, wir zeigen es irgendwelchen Fotografen und die sagen, weißt du, die eine Funktion, die reicht mir, dass es sich lohnt, für mich ein Upgrade zu kaufen, weil ich spare so viel Zeit und die 250 Euro fürs Upgrade, die sind es einfach wert. Und das ist mal so eine Reaktion aus dem Markt und das trifft einfach auch so den Punkt, ich kann nicht heute InDesign mit allen Funktionen kennen und können, das geht gar nicht, aber ich muss verstehen, wo es ist der Nutzen für mich in meinem Workflow und wenn ich da was rausziehen kann für meine tägliche Arbeit, dann hat sich auch die Software gelohnt.
Das ist mir noch viel zu brav. Jetzt stelle ich Ihnen eine Frage und Sie drehen sich dann anschließend um. Wie viel Prozent werden jetzt auf meine Frage aus diesem Publikum, das hier 100% ist, antworten, ja, ich bin mit CS5 glücklicher, als ich es vorher war. Sie drehen sich jetzt vorher um und sagen, wie viel Prozent das sein werden.
Da müssen Sie natürlich erstmal wissen, ob alle auch CS5 haben, sonst ist
wer
die Statistik...
Wer hat CS5?
Alle. dann würde ich doch sagen, mindestens die Hälfte, weil die andere Hälfte ist ja hier, um den Rest zu lernen.
Okay, 50%. Ernsthafte Frage. Viele von Ihnen haben CS5. Wer ist mit dieser neuen Version... Nee, umdrehen, nicht gucken. Also, wer ist wirklich ganz ernsthaft glücklicher? Das sind ungefähr, Helme, du bist Mitveranstalter, du bist mitverantwortlich für die Zahlen, melden sich nochmal. Das ist ein 20%, 30, 25%. So, und jetzt hätte ich gerne von jemandem, der sich nicht gemeldet hat, aber jetzt sagt ihm doch mal, was ist schlecht an CS5?
InMath gibt es noch nicht in der aktuellen Version im Moment. Das ist für mich essentiell notwendig.
Ist es nicht toll, wie die Anwender sich auf Kleinigkeiten zurückziehen und er große Worte redet von der großen, weiten Welt? Sag doch mal, dass CS5 dich arbeitslos machen wird, weil darin nämlich Automatisierungsprozesse möglich sind, die den Fachmann nicht mehr brauchen. Weil wenn ich etwas programmiert habe, brauche ich anschließend nur noch einen Programmierer zum Debuggen, aber nicht mehr den ausführenden Fachmann.
Hans-Georg, das hast du schon vor 5 Jahren gesagt.
Ja,
das stimmt
und?
Immer noch nicht.
Und wo sind denn die ganzen Zuwächse in unseren Berufen?
Da gehe ich mit der 5. Ich gehe aber, und deswegen habe ich das mit dem InMath provokativ gesagt, dass das nicht funktioniert. Weil das ist für mich eine Sache, es wird umgebaut, es wurde zur CS5 umgebaut, jetzt wieder, dass diese Features, diese Plugins, was weiß ich, immer wieder neu gemacht werden müssen und die kommen zum Teil nicht nach. Der Umstieg zur CS5, das ist jetzt für mich persönlich, muss ich sagen, ich rede nicht für alle, für mich persönlich, nicht so gravierend toller, wie der Verlust wiegt für mich, dass zum Beispiel Plugins nicht mehr laufen.
So, und jetzt habe ich noch eine Frage. Wer von Ihnen hat verstanden, was er gerade gesagt hat? So, das sind auch die 25%. Wir reden also hier als Fachleute über ein Thema, das uns nicht mehr vereint. Jetzt frage ich mal Helm Ulrich, gib mir mal die Hand und kriege dich nach vorne. Warum haben wir eigentlich CS5?
Ja, also für mich ist bei InDesign ganz klar, dass ich eben Tablet Publishing jetzt neu machen kann zum Beispiel.
Warum willst du Tablet Publishing machen?
Weil es ist ein Riesenmarkt, dort verdient man wieder Geld.
Riesenmarkt, man verdient Geld. Die Aussage lassen wir mal im Raum stehen, wir kommen mal gleich zurück.
Wer von Ihnen ist jünger als 20 Jahre? Jünger als 20 Jahre, freiwillig, ehrlich. Ich gucke nicht nach. 21. Hat da eben jemand schwanger gesehen? Zusammen sind Sie doch also irgendwie 14. Wie viel der Monat? Kann ich noch hart fragen, oder?
Neunter.
Oh, dann beeile ich mich. Kommen Sie. Frau Schlatterer, Sie haben CS5 im Einsatz, also arbeiten mit. Nee, warum sind Sie hier?
Weil ich mich dafür interessiere und...
Der da oder die da?
Der da.
Der da. Wird der noch Photoshop, wird der noch InDesign benötigen? Würden Sie dem da empfehlen, irgendwie mal Druckvorstufe, Medienvorstufe, Printindustrie, Multimedia zu machen? Oder werden wir, wenn der da in die Lehre kommt, wird der noch so etwas brauchen, wie wir heute hier als Programme vorgesetzt bekommen?
Wahrscheinlich nicht.
Klaus Kurz, wo habt ihr die Programme, die für den da, 9. Monat, geeignet sind?
Für den da im 9. Monat wird es schwierig, weil da haben wir ein Problem im User-Interface. Aber vielleicht in ein paar Jahren geht die Reise ganz klar Richtung Services. Also das ist ein Trend, der sich heute schon abzeichnet. Das, was wir heute als den großen Desktop-Applikationskoloss sehen, das wird sich mehr Richtung Dienstleistung, Richtung Cloud-Services wandeln. Wie InDesign in 10 Jahren ausschaut, wage ich auch nicht zu prognostizieren. Aber der Trend geht ganz klar in eine Service-Umgebung. Und die ganzen Vorteile drumherum auch, der schnelleren Upgrades, der schnelleren Möglichkeit, neue Funktionen zu haben, neue Workflows und.
Okay, Frau Schlatterer, schönen Dank. Und ist jemand hier in Erste Hilfe, Geburtskunde ausgebildet, 9. Monat? Jetzt nehme ich mal einen ganz alten Tag, Dieter Weber. Ich erkläre dich mal zum Saalältesten einfach, egal ob du es bist oder nicht. Du hast mir nämlich eben was Schönes gesagt. Du hast noch, sollen wir es laut sagen, er benutzt Quark 3.2 und ist glücklich damit.
Das ist das, was ein Dinosaurier auszeichnet, dass er noch mit Quark 3.2 arbeitet. Wobei ich muss sagen, nur privat, nur für mich daheim. Aber ja, solche Relikte gibt es noch. Ja. Und trotzdem bin ich hier.
Dieses, was heute so als Hype ist, wir verstehen ja die Firma Adobe. Die will natürlich verkaufen und Fortschritt und machen und tun. Das ist ja alles legitim. Also überhaupt kein Zweifel daran. Und es gibt auch Berater und Schulungsunternehmen, die das machen. Alles richtig. Und es gibt Berufe, die sich damit retten, dass sie das können. Die Frage ist, gehen wir nicht eigentlich in eine falsche Richtung, indem wir sagen, die Komplexheit und Kompliziertheit überfordert das menschliche Gehirn und eigentlich müssen wir kinderleichte Programme haben.
Ja, also das ist meine Überzeugung auch. Aber vielleicht geht es ja mit dem Cloud Computing in diese Richtung, dass man wirklich nur den Service, den man jetzt gerade braucht, dann auch mietet, sage ich jetzt mal. Andererseits sehe ich natürlich auch die Gefahren da drin. Also das Monopolistische, dass man dann gar nicht mehr anders kann, dass man nicht mal mehr ein Programm kopieren kann.
Schwarz kopieren.
Ja, schwarz und hacken kann. Das ist natürlich auch das Ziel des Ganzen. Also es wird völlig unromantisch. Aber auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass es doch dann in diese Richtung geht. Dass ich wirklich nur genau die Funktion, die ich jetzt brauche, freistelle in Photoshop oder irgendwas, mir runtermiete oder runterlade schnell und dann mit dem Rest nichts mehr zu tun habe. Und so hat jeder genau die Funktionalität, die er jetzt gerade braucht. Könnte ich mir vorstellen, dass eine Entwicklung in diese Richtung wäre.
Kommt dein Gehirn noch mit, wie heute das User-Interface ist? Also das mit diesen 25.000 Menüs, die ich aufklappen kann, da ist in einem Submenü und da finde ich was. Und da ist dann irgendeine komische Bezeichnung, die von einem durchgeknallten Übersetzer reingeschrieben wurde und kein Mensch weiß, was es wirklich bedeutet. Ist das noch gehirngerecht?
Ach, wenn ich das jetzt, natürlich eine blöde Frage, weil ich oute mich dann, dass ich natürlich keine Ahnung habe, wie das Ganze funktioniert. Ich würde sagen, es ist an der Grenze. Die Programme sind meines Erachtens jetzt wirklich an der Grenze überladen zu sein. Und wenn ich meine, kann ja heute mit Excel, kann ich ja gestalten und kann ich Grafik machen, mit Word vielleicht sogar. Also alle Programme können fast alles. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so sein muss oder ob man das Ganze auch ein bisschen mehr auf die nötigen Funktionalitäten beschränken könnte. Ich muss sagen, mir ist das Ganze zu überladen.
Nehmen wir das einfach mal als ein Statement einer Generation, die im Beruf etabliert ist und die wir überhaupt nicht zum alten Eisen zählen wollen. Jetzt einfach mal die Frage nochmal. Welche Art von Person hat eigentlich Schwierigkeiten zu verstehen, was die neuen Features machen können sollen, was ich mit diesen Features mache? Welche Art von Menschen sind das, die da sagen, will ich nicht mehr, bin ich überfordert mit, ist nicht eigentlich nicht mehr das, was mein Beruf ausmacht, was ich will?
Das sind eigentlich nur die, die nicht Interesse haben. Ob jetzt jemand eine Berufslehre gemacht hat oder nicht, ist für uns im Schulungsbusiness fast egal. Wenn er riesen interessiert ist und voll eben Freak ist, dann kann er alles lernen.
Das ist eine unheimlich brisante Aussage. Du hast ja auch irgendwie mit Menschen zu tun, die Mitarbeiter sind. Ja. Schmeiß die doch alle raus und nehm nur noch Interessierte.
Das wäre schade, dann würde ich auch nicht mehr auf die Swiss Publishing Week kommen, weil ich komme primär wegen der Leute hierher.
Wegen uns? Ja, darfst du auch weiter kommen. Aber die Frage ist doch, was Helmer Ulrich jetzt gerade gesagt hat, ist doch ein irrsinnig spannender Punkt. Und ich würde dann gerne auch im Anschluss nochmal Klaus Kurz dazu fragen. Braucht es wirklich noch eine Berufslehre, um dann anschließend alles wieder zu vergessen? Warum brauchen wir denn erst einen Beruf? Lass die doch Programme machen, die für jedermann geeignet sind.
Der Unterschied zwischen dieser jungen Dame eben und dir ist jetzt, sie ist hochschwanger, du bist niederträchtig. Also sei vorsichtig. Start, eine Ausgangsbasis.
Warum?
Irgendwo einsteigen.
Warum?
Ins tägliche Lernen.
Warum?
Warum? Weil das das Leben interessant macht, weil das schön ist.
Vergnügungskur? Warum brauchen wir einen Beruf? Hört doch auf, daran zu glauben, dass man selbst etwas können muss, um etwas anderes zu machen. Was ist die Antwort von Adobe? Wie viel gegauchte Handsetzer gibt es in Afrika? Bitte? Wie viele Programme verkauft ihr in Afrika?
Geben wir keine Auskunft. Aber was ich vielleicht zu der ersten Frage noch sagen will, die Programme können viel, die können immer mehr, aber sie können nie Kreativität ersetzen und das muss ich lernen. Und da kann ich vielleicht noch zusätzlich die Tools lernen, was man ja heute hier tut, aber wenn ich die Kreativität nicht beherrsche, dann kann ich auch keine vernünftigen Designs machen und das werden Produkte nie übernehmen können.
Bei Kreativität muss ich Ralf Dodschi guten Tag sagen und nach vorne. Stimmt das, was er sagt? Brauchen wir die Kreativität des menschlichen Gehirns, um diese Programme zu nutzen? Oder wäre es nicht schöner, wenn wir ein Programm hätten, das automatisch Kreativität erzeugt?
Es braucht hundertprozentig menschliche Kreativität, weil eine Maschine kann niemals so vernetzt denken, wie das menschliche Hirn das tun kann. Das sollten wir einfach mal klarstellen. Die Maschinen sind wirklich dumm und noch dümmer als dumm. Und das menschliche Hirn ist in der Lage, viel, viel vernetzter zu denken, als die Maschine das je kann. Die Stärke der Maschine liegt ja darin, Daten zu sammeln, zu vergleichen, zu speichern und solche Dinge. Das hat ja mit Kreativität überhaupt nichts zu tun. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Es braucht zuerst die Kreativität, den Willen, Inhalte zu gestalten, es braucht die Sendungsabsicht gegenüber dem Empfänger und dann erledigt ein Werkzeug, das wirklich dumm ist, die Kreativität. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge und es wird nie, nie, nie möglich sein, eine intelligente Maschine zu produzieren, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen kann, mit unterschiedlichen Farben, mit unterschiedlicher Typografie. Das wird einfach schlicht nicht möglich sein, soweit ich jetzt mal absehen kann, die nächsten 150 Jahre.
Okay, einverstanden. Da kommt eine dringende Wortmeldung.
Ich würde es nicht mal nur auf Kreativität beziehen. Also Kreativität ist noch relativ einleuchtend, aber was wir eigentlich angesprochen haben, die Unterscheidung zwischen Programm und Bediener. Und muss das Programm eigentlich so leicht sein, dass es jeder bedienen kann? Ich glaube einfach nicht, dass es ein Programm gibt, was so intuitiv und leicht ist, dass ich damit gute Produkte erzeugen kann. Und das ist ja letztendlich das Ziel. Wir haben mit Adobe InDesign oder auch mit anderen Satzprogrammen eigentlich ein Werkzeug. Und um dieses Werkzeug zu bedienen, muss ich einmal das Interface verstehen. Das muss intuitiv und einfach sein. Aber die Fähigkeit, ein gutes Produkt zu sein, sei es Satz, sei es irgendwie ein sauberes, eine schöne Seitengestaltung zu machen, das hat noch nicht mal so viel mit Kreativität zu tun. Das ist Routine, das ist Handarbeit, das ist das, was unsere Mediengestalter machen. Kreativität in allen Ehren, das ist sozusagen das Sahnehäubchen, aber es fängt auch drunter an. Also, dass wir ein Programm haben, was selbstständig eine schöne Seitengestaltung macht oder überhaupt einen sauberen Satz hinlegt, das haben wir noch nicht.
Wer von Ihnen ist von YouTube begeistert? Das waren jetzt ganz, ganz wenige. Sitzen Sie alle hier und sagen, YouTube ist schon... Haben Sie von diesem schrecklichen Unfall in Duisburg gehört? Wissen Sie, wer nach einer Stunde auf Sendung war? Wissen Sie, was die Fernsehprogramme gesendet haben, 2 Tage lang? Wissen Sie, wie viele Filme jeden Tag eingestellt werden? Wissen Sie, wie viele Podcasts es inzwischen gibt? Wissen Sie, wie wenige Jugendliche noch von Herrn Turci gestaltete Zeitschriften und Zeitungen lesen, obwohl er ein ausgezeichneter Zeitungstypografie-Fachmann ist? Und Sie sitzen hier als eine berufliche Minderheit, die im Grunde genommen sagt, wir glauben noch an etwas, was man mit Qualität von Fachleuten bezeichnet und von dem ich nie eine Sekunde sagen würde, es ist überflüssig, es ist schlecht, es ist falsch. Der einzige Nachteil ist, es ist kein Markt mehr. Man kann damit kein Geld verdienen. Womit verdient der Kreative in der Publishing-Industrie in Zukunft Geld?
Ich würde Ihre These erstmal für unwahr erklären, die Sie gerade aufgestellt haben. Damit macht sich meine Antwort auch ein bisschen leichter. Nee, es ist durchaus nicht in der Fall, dass wir ohne gute Designs, ohne gute Inhalte leben. Und auch eine gut designte Zeitung und ein gut designter Flyer wird in Zukunft seine Daseinsberechtigung haben. Es gibt so diese Grauzone, nennen wir das einfach mal in alles zusammen YouTube, wo jeder publiziert. Aber das ist einfach ein zusätzlicher neuer Markt. Und wenn ich heute Daimler Chrysler heiße und will meine Produkte verkaufen, dann kann ich das nicht machen mit einer schlecht gelayouteten Webseite, sondern dann brauche ich Hochglanz, dann brauche ich professionelle Qualitäten. Das wird auch in Zukunft so sein und damit werden auch die Sie alle in Zukunft Ihr Geld mitverdienen, weil das wird sich nicht ändern, da bin ich ganz sicher.
Aber nicht mehr in der Bandbreite oder auch nicht in der Vielzahl wie heute. Also der Spezialist, ja, ich habe ja auch gesagt, den streitet ja auch niemand an, aber er ist nicht mehr unbedingt der Massenmarkt. Laufen wir mit dieser Art von Qualität, die wir alle bejahen, die wir mögen, die wir lieben, die wir von Gutenberg bis heute fortführen können, Ralf Turci, laufen wir damit in eine Esoterik-Ecke, wo wir begeistert sind, aber es letztendlich geistige Onanie ist. Wir verstehen es noch, aber kein anderer versteht uns mehr.
Ich denke, die Qualitätsdiskussion ist ja schon sehr alt. Die ging ja schon bei Gutenberg gegenüber den Handschriften, den Mönchen ging diese Qualitätsdiskussion ab. Und im Moment denke ich, wenn die Qualitätsdiskussion wieder hochgeschürt wird, wir haben ganz unterschiedliche Qualitäten und die Qualität wird sich, sagen wir mal, bei den Klamotten ist es ja auch so, da gibt es gute und schlechte Qualität. Es gibt verschiedene Märkte für verschiedene Qualitätsstufen und das gibt es natürlich auch so in der Typografie. Und dort, wo sich Lesetypografie beispielsweise durchsetzt, indem das eben Zeitschriften vermehrt gelesen werden, abonniert werden, sich bestätigt fühlen, dort setzt sich einfach Lesetypografie dann durch gegenüber irgendwelchen Schrottpostilien, die man nicht lesen kann. Die Diskussion ist jetzt zurzeit wieder beim iPad ganz aktuell. Da kommen Schriften zum Einsatz, die eben auf dem Bildschirm viel besser leserlich sind, aber auf dem Papier nicht so gut. Und diese Schriften haben bestimmte Anforderungen und es braucht Menschen, die das beurteilen und richtig einsetzen. Da geht es halt einfach plötzlich nicht mehr, dass man Areal und Helvetica und andere Dinge nimmt, sondern muss diese Schriften eben einsetzen, die besonders gut und bequem lesbar sind.
Die Botschaft ist einfach, darüber nachzudenken. Es ist nicht ein Urteil, ob Sie Gefahr laufen, zu einer esoterischen Insidergesellschaft zu werden oder ob es Ihnen möglich ist, das, was Ralf Turci eigentlich gesagt hat, die Qualität rauszutragen, denn die Zeitschriften, die gut gestaltet sind, die Werbeprospekte von Daimler oder wem auch immer, sind in sinkender Auflage. Kein Mensch wird abstreiten können, dass weltweit die Auflagen sinken, dass die Zahl der Titel zurückgeht, dass in Amerika die ersten Zeitungen eingestellt werden, dass Fachzeitschriften serbeln, also nicht mehr über die Runden kommen. Und jeden Tag werden weitere ungefähr 100.000 Blogs im Internet angemeldet. Also das sind einfach Trends. Häme. Müssen nicht die Adobes dieser Welt, also alle, Apple und wer auch immer und Schriftenhersteller, dafür sorgen, dass die Qualität, die wir herstellen können, auch beim Publikum bekannt wird, damit es bezahlt wird?
Ja, wäre noch cool, ja.
Wäre noch cool.
Also ich kenne es aus dem Fachbuchmarkt. Das ist in der Tat so, dass in gute Bücher reingeschrieben wird, welche Schriften verwendet werden, wie das gestaltet wurde. Oft auch das Programm, in dem das gemacht wurde, steht in guten Büchern auf der Impressumsseite oft drin. Schaut mal rein.
Also Botschaft für heute ist, wir haben Programme, die sind für Experten. Nicht immer kann man sie verstehen, muss man auch nicht verstehen. Die Qualität, die wir damit machen können, oder eine Hochqualität, braucht den Experten. Sie sind das alles. Aber alle haben eigentlich die Pflicht, das, was sie können, auch in den Markt zu tragen und nicht nur auf einer Swiss Publishing Week untereinander zu diskutieren, da auch, aber nach außen zu gehen und zu sagen, hey, dank dieser Programme sind wir eigentlich die besseren kreativen Machern, denn sonst nützen uns auch neue Features nicht. Gegen diese These kann man sein, da kann man jetzt weiter diskutieren, wir hatten eine halbe Stunde Zeit. Herzlichen Dank für die rege Teilnahme und dass Sie nicht in jede Falle reingelaufen sind, die ich gefragt habe. Dankeschön. Applaus